Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Heute soll es um die moralische Grundlage unserer Gesellschaft und unserer Demokratie gehen. Wir beziehen uns dabei auf ein paar Aufsätze, wissenschaftliche Aufsätze. Ja, ich weiß, die jeweiligen Erfreuungen haben sich gerade schon wieder gedämmt. Von James Buchanan, ein ehemaliger Nobelpreisträger. Ja, ich weiß, Reichsbank und sowas. Sagen aber mal Nobelpreisträger im Bereich der Economics, der Volkswirtschaftslehre. Und zwar hat er sich irgendwann gefragt, also der kam so ein bisschen aus der politökonomischen Schiene, was denn eigentlich die normative und die moralische Unterlegung unserer Gesellschaft und unserer demokratischen Institutionen bzw. gesellschaftlichen Regelungen. Demokratie, hat er irgendwie sich gefragt, naja, wer schimpft sich denn eigentlich nicht Demokratie als Land? Also es gibt nur so ein paar, auch sowas wie Nordkorea würde sich, glaube ich, als demokratisch bezeichnen. Von daher ist das Ganze immer so ein bisschen ein Wort, wo man auf irgendwie alles draufklatschen kann. Und er hat sich gefragt, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und im Spezifischen wollen wir uns hier mit uns beschäftigen, wo es darum geht, okay, ich habe irgendwie gewisse moralische Komponenten, die die Gesellschaft zusammenhalten, die vielleicht gerade nicht in Regelwerke gefasst sind. Und es gibt hier drei, das Ganze natürlich auf Englisch, also wir haben immer Moral Community, Moral Order und Moral Anarchy, also die moralische Gemeinschaft, die moralische Ordnung und den moralischen Anarchismus. Moralisch sollte man hier erstmal in dieser Definition vielleicht am Anfang ein bisschen weglassen, was im Prinzip bedeutet. Was bewirkt mich oder hat zur Folge, dass ich mich gegenüber meinen Mitmenschen gut verhalte, gut oder moralisch? Ja? Also in dem ersten Fall, wenn ich sage, okay, moralisch Gemeinschaft oder nur Gemeinschaft, ich verhalte mich gegenüber jemandem gut, weil er vielleicht dem gleichen Glauben angehört oder der gleichen Nation angehört, im selben Musikverein ist, man kann sehr, sehr viele verschiedene gemeinsame Merkmale hier finden, anhand denen man irgendeine Art Gemeinsamkeit aufbauen kann und sagen kann, wir gehören beide zu dieser Gruppe, also verhalte ich mich dir gegenüber gut. Dann habe ich die moralische Ordnung, oder wie gesagt nur Ordnung, indem ich sage, wir sind beide irgendwie Spezies Mensch oder auch wie viele auch immer das sind, dementsprechend verhalte ich mich gut gegenüber. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass die moralische Ordnung einfach nur eine Erweiterung ist von der moralischen Gemeinschaft. Und ich meine, irgendwie ist das auch einfach das Merkmal, auf dem wir uns dann sagen, hey, das ist das gemeinsame Merkmal, wir sind irgendwie beide Menschen. Letztens haben wir dann eigentlich noch die Anarchisten, die einfach so ein bisschen Ausbeuter und Parasitär hier irgendwie noch mit reinspielen. Und ich bin da jetzt letztens drauf gestoßen und fand das eigentlich ganz interessant als Konzept. Und als erste Frage an euch jetzt, würdet ihr sagen, in unserer heutigen Gesellschaft ist eher moralische Ordnung oder eher moralische Gemeinschaft, was uns dazu bewegt, uns moralisch gegenüber unseren Mitmenschen zu verhalten?
Ich mache mal den Anfang. Weil ich glaube, der wesentliche Trend, den wir sehen in den letzten Jahren, ist der, dass es immer weniger darum geht, einfach Gutes zu tun oder sich gut zu verhalten und immer mehr darum geht, dass man in irgendeiner Bubble hängt, in irgendeiner Gruppe zugehörig ist und sich dann mit dieser Gruppe gegen irgendwelche anderen stellt. Und insofern wäre meine Antwort, wir tendieren immer mehr zu dieser Moral Community und immer weniger zur Moral Order. Und das finde ich persönlich nicht gut.
Dann würde ich gleich mal die Gegenposition dazu einnehmen, weil ich denke schon, dass du recht hast, nur dass du wahrscheinlich aus meiner Sicht die Masse unterschätzt. Ich glaube, was man hier betrachtet, sind wahrscheinlich eher gesellschaftliche Randgruppenphänomene. Und Randgruppen, würde ich sagen, fallen ja per Definition unter diese Moralgesellschaft. Und es ist eben diese Sozialstruktur, die einen untereinander dazu bringt, in eine Richtung zu tendieren, was halt eben diese Entscheidungsebene oder Handlung angeht. Und in der übergeordneten Gesellschaft, glaube ich, handeln wir fast ausschließlich in allen demokratischen Systemen nach einer Form von Moral Order. Und das fällt dann aus meiner Sicht unter diese Kategorie zum Beispiel, dass man nach Menschenrechten handelt oder so. Und dass das den Rahmen alles weiteren Handelns vorgeben muss. Und ja, das, und ich denke, das betrifft die wesentlich größere Gruppe von Menschen. Und deswegen würde ich behaupten, dass das der vorherrschende Trend ist.
Ich finde es ja ganz gut, dass ihr hier schon Trends und sowas angesprochen habt. Dann schauen wir doch einfach mal irgendwie in die Geschichte, was denn damals vielleicht für Verhältnisse bestanden hat. Und man könnte, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass vor dem Zeitalter des Enlightenments, zu dem wir ja auch schon eine Folge hatten, gab es wahrscheinlich recht viel nur Moral Community. Ja? Es gab nicht wirklich irgendwie Konzepte von Menschenrechten und sowas, wenn wir irgendwie vielleicht ins Mittelalter gehen oder vielleicht noch früher, wo man sagt, ich habe irgendwie sehr, sehr starke Zugehörigkeiten zu vielleicht irgendwelchen Städten oder sowas, oder wenn wir noch viel, viel weiter zurückgehen, wo wir dann fast schon auf einer tribalen Stammesebene sind. Ich glaube, da gab es nicht wirklich viel Moral Order. Von daher, ich glaube, dass das Auftreten von Menschenrechten ist, glaube ich, schon einer der großen Ankündigungspunkte von einem Anstieg in der Moral Order. Und ist natürlich auch die Frage, wie stark man sowas ausweiten kann. Wie stark kann man beispielsweise so eine Moral Order ausweiten? Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Grundgesetze oder Menschenrechte an sich jetzt halt erstmal nichts Dummes sind. Aber wie stark kann man eben diese Moral Order ausweiten, dass ich sage, nur weil du eben zur Spezies Mensch gehörst, habe ich beispielsweise das gleiche Volumen an Vertrauen dir gegenüber. Und ich glaube, es wird kaum jemanden auf dieser Erde geben, der das von sich sagen kann. Ich glaube, das ist auch was inhärent Menschliches zu sagen, ich habe gewisse Leute, denen vertraue ich mir, ja, und das vielleicht irgendwie so konzentrische Ringe aufgebaut. Ich habe irgendwie vielleicht meine Familie, meine Freunde, und denen vertraue ich irgendwie auf höchstem Level, und dann geht das Ganze halt irgendwie absteigend weiter.
Und dann ich würde das Ganze an der Stelle mal ein bisschen in Relation setzen. Also grundsätzlich würde ich dem, was Tom gesagt hat, gar nicht widersprechen. Also das, was er meint, halte ich für richtig. Aber ich denke, es ist an der Stelle nützlich, das Ganze so langfristig mal in den Kontext zu setzen. Und meine grundlegende Aussage wäre dazu, dass wir annehmen müssen, dass mit zunehmendem Progressionsmaß unserer Zivilisation insgesamt, also alles, was so an Technologie und so weiter immer dazukommt, an gesellschaftlichem Fortschritt etc., dass das schon zwingend dazu führt, dass dieser Moral Order Aspekt weiter aufgebaut wird. Letztendlich einfach, weil die Menschheit an sich reicher wird, sei es wissensreicher, sei es ökonomisch reicher, sei es whatever. Ja. Ich denke, dieser Reichtum ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass man anderen Leuten einfacher vertrauen kann, weil man weiß, es ist dieses alte Insurance-Problem, oder? Also wenn ich dir vertraue, dann öffne ich ja eine Verletzlichkeit, oder? Weil du könntest mein Vertrauen missbrauchen und dann bekomme ich Schaden. Aber wenn ich so reich bin, dass mir das fucking egal ist, ja, dann ist die Frage, wie viel hat das denn noch wirklich so Sacrifice-Element? Und wie viel ist das einfach nur, I'm rich, I don't care? Und wenn wir das dann so modellieren würden, würde ich sagen, hätten wir so langfristig einfach so eine leicht positive Slope, wo man sagen würde, okay, da müsste die Menschheit insgesamt immer mehr Richtung Moral Order tendieren. Insgesamt wird das einfach immer größer gezwungen, deshalb, weil wir uns weiterentwickeln. Das liegt letzten Endes einfach daran, alles Wissen, was wir sammeln, wird irgendwie weitergegeben, wird aufrechterhalten oder dann irgendwo gespeichert. Und üblicherweise wird halt Fortschritt nicht gemindert. Also, dass die Bibliothek von Alexandria abbrennt, das passiert uns nicht mehr. Also, Wissen geht nicht mehr verloren, aber Neues kommt dazu. Deswegen entwickeln wir uns nach vorne. So meine grundlegende, ganz einfache Modellierung. Und dann würde ich schon sagen, sind wir momentan unter dieser Trendlinie.
Ich finde es ganz interessant, dass du hier den ökonomischen Aspekt reinschmeißt. Erinnern wir uns nochmal dran ans Intro, Buchanan, Politökonom. Wieso gibt es überhaupt sowas wie Moral oder gesellschaftliche Ordnung, oder wieso kooperieren wir überhaupt? Aus ökonomischer Sicht ist es ganz klar, denn es ist einfach effizienter zu sagen, ich kümmere mich um das und du kümmerst dich um das. Und dann gibt es nämlich sowas, das nennt sich Arbeitsteilung. Und wenn man dem Ganzen glaubt, dann ist eben zu ziemlich 99,9% von dem, was wir heute als Wohlstand bezeichnen würden, dadurch, dass wir Arbeitsteilung und Spezialisierung haben. Ja, es gibt irgendwie Leute, die sind Zahnärzte, es gibt Leute, die sind Kfz-Mechaniker, und wir sind eben nicht mehr in einem Zustand, wo jeder einfach nur noch nur dafür sorgt, dass er selbst überlebt und dann vielleicht noch irgendwie seine Kleidung reparieren kann und neue Kleidung machen kann und vielleicht noch ein paar Instrumente nebenbei oder Werkzeuge nebenbei instand halten kann, sondern wir spezialisieren uns auf ein paar Sachen. Und dann kommt man vielleicht noch mit den Kapitaltheorien der österreichischen Schule um die Ecke und sagt, wenn wir irgendwie Vertrauen aufbauen können und ein gewisses Level an legaler Sicherung für das haben, dann können wir auch beispielsweise versuchen zu investieren und unser Kapital steigern. Ja. Beispielsweise wir können Fabriken aufbauen, wenn wir uns sicher sind, hey, das dauert Ewigkeiten, bis die Fabrik erstmal steht, bis die Maschinen laufen und sowas. Aber wenn die dann erstmal laufen, dann produzieren wir 10-mal so viel, wie wenn wir es einfach nur mit der Hand machen würden. Und das ist natürlich dann ein extrem großer Fortschritt für uns als Menschheit und aber auch vor allem für das Individuum selbst. Von daher könnte man sagen, das ist einfach ein evolutionärer Vorteil, wenn man sagt, ich kann irgendwie mit irgendjemandem kooperieren auf lange Frist und weiß, dass der mich nicht hintergeht oder irgendwie sowas. Oder weiß, dass er sich eben nicht, wie in der Sprache von Buchanan, als Moral Anarchist verhält, der eben versucht, von diesem gesellschaftlichen Fortschritt zu profitieren, aber dann auch trotzdem versucht, eben nicht dieses Opfer zu bringen, welches ist, sich an die gesellschaftlichen Regeln, die vielleicht nicht geschrieben sind, also nicht ins Gesetz geschrieben sind, sich daran zu halten und eben sozusagen so ein bisschen das have his cake and eat it, ja, also alles haben, ohne jetzt irgendwas dafür aufopfern zu müssen. Von daher, ich glaube, die Kausalrichtung ist vielleicht eine andere als das, was du meintest, Tim. Also ich glaube nicht, dass das Wohlstand vielleicht unbedingt Moralität fördert, wobei ich glaube, auch da gibt es einen Fall, aber ich glaube, dass eben in dem Sinne eines evolutionären Wettkampfs zwischen vielleicht Gesellschaften oder auch einfach Gesellschaftsstrukturen an sich, ist es eben vorteilhaft, wenn du moralische Sicherheit hast oder wenn du einen Prozess hast, der es für dich förderlich gestaltet, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, daher ist einfach nur ein Selektionskriterium in der Evolution von Gesellschaften. Aber das nur noch mal so ein bisschen an die Buchanan-Perspektive.
Ja, Schach und Matt, hast gewonnen.
Ich würde da gerne noch mal kurz reingrätschen, weil Fortschritt an sich ist ja keine unumkehrbare Gesetzmäßigkeit. Es muss nicht sein, dass wir jetzt in eine Zukunft mit endlosem Fortschritt rein tendieren, weil vielleicht geht das Wissen, das wir jetzt haben, nicht unbedingt verloren. Aber was man sagen kann, ist, dass wir den Stand des derzeitigen Fortschritts ja basieren auf fossilen Energieträgern. Und sollten die uns ausgehen und wir haben bis dahin keine Alternativlösung parat, wonach es im Moment aussieht, dann bringt uns das ganze Wissen nichts, weil wir können die Technik nicht mehr betreiben, die uns diesen Fortschritt überhaupt ermöglicht hat. Insofern, es kann auch ein reversibler Prozess sein, in dem Szenario bringt uns halt einfach unser Wissensstand nicht mehr so viel, weil uns eine Ressource fehlt, den zu betreiben. Und dann würde ich gerne noch was zu diesem Vertrauensaspekt hinzufügen. Und zwar, finde ich, sind es zwei verschiedene Handlungsweisen, die sich gegenüberstehen. Also auf der einen Seite bringt man seinen Mitmenschen Vertrauen entgegen, dass die so handeln, wie man denkt, dass sie handeln. Also wenn zum Beispiel in der Nachbarschaft klar ist, Sonntag ist, wird die Straße gekehrt, dann wird von jedem Mitglied der Nachbarschaft erwartet, dass derjenige halt sonntags die Straße kehrt. Und dann gibt es aber noch den anderen Prozess, und der ist wahrscheinlich autoritärer Art, nämlich, dass man die Leute auch in die Verantwortung nimmt. Das heißt, es gibt eine sozialische Strafkomponente, die eintritt, wenn der Handlung nicht nachgegangen wird. Also wenn du deine Straße nicht kehrst, dann wirst du halt zum Beispiel von jedem Nachbarn dann böse drauf angesprochen. Also bei dir sieht es aber unordentlich aus. Und dann wirst du in die Verantwortung genommen, dieser moralischen Handlung doch nachzugehen.
Ja, auch da kommt, da liefern wir gleich wieder die Stelllagen für Buchanan. Und zwar jetzt vielleicht nicht im Genauen, denn er sagt halt, nun gut, wir haben irgendwie vielleicht diesen Grauspace. Ja? Wir haben irgendwie Sachen, die sind komplett im privaten Ermessen einer jedigen Person, ja. Wenn ich jetzt zu Hause bin und jetzt meine Küche ist unordentlich, ob ich es jetzt hier aufräume oder nicht, juckt jetzt halt meine Mitbürger nicht wirklich viel, wenn ich jetzt halt nicht gerade irgendwie Leute einlade oder sowas. Dann habe ich vielleicht Sachen, dass es klar im öffentlichen Raum was geregelt sein muss, ja. Ich habe irgendwie hier meine Regeln, was den Verkehr angeht oder irgendwelche Gesetze, was den wirtschaftlichen Verkehr angeht, das ist klar reguliert Und dann gibt es allerdings noch so eine Grau-Area. Das liegt irgendwo dazwischen drin. Es ist zwar irgendwas, wo ich mit jemandem interagieren kann und muss. Also es ist das nicht irgendwie was, was komplett nur in meiner Verantwortung ist, ne? Dass ich einfach nur mich in den Wald stelle und kurz furze, so, was niemand mitbekommt, sondern es ist halt irgendwie, ich stelle mich auf die Straße und furze, so, und wo ganz, ganz viele Leute rumlaufen. Und das ist halt so eine Grau-Area, wo man sagt, solltest du eigentlich nicht machen. Und das ist halt dann der morale Anarchist, der immer sagt, oh, jetzt habe ich aber ein bisschen Druck losgelassen. Und Buchanan sagt dann halt eben, wenn wir jetzt halt einfach sehr, sehr viele von diesen Leuten haben, dann ist es natürlich nicht wirklich gut, vielleicht sogar schon desaströs für eben diese gesellschaftliche Ordnung, die er als konstitutionelle Demokratie bezeichnet und auch untersucht, dann brauche ich irgendwas, um das sanktionieren zu können. Ich glaube, vielleicht das, was das Beispiel, was du angesprochen hast, Tom, dass ich irgendwelche Leute habe, die mich jetzt halt auf der Nachbarschaftsebene drauf ansprechen oder dass ich da irgendwie dann vielleicht böse Blicke ernte, nicht mehr aufs Straßenfest eingeladen werde, etc. Diese ganzen Geschichten, das ist vielleicht irgendwie eine Ebene tiefer, aber natürlich könnte man sagen, okay, wenn ich Leute habe, die sich ständig auf der Straße irgendwie einscheißen oder sowas, dann muss ich halt einfach ein Gesetz dagegen erlassen, ja. Und das ist eben was Buchanan dann sagt, je mehr von diesen Anarchisten ich habe, je mehr Leute, die sich einfach an diese ungeschriebenen Gesetze, diese Grauregeln oder Grauzonen eben nicht halten, desto mehr geschriebene Gesetze brauche ich. Und an sich möchte dir jeder haben, oder vielleicht ist das meine Interpretation, aber ich glaube, ihr teilt das vielleicht auch recht sicher, dass ihr das teilt. An sich würde man ja sehr diese Area, wo der Gesetz sehr, sehr stark irgendwie vorschreiben kann, das soll irgendwie klein sein. Dann habe ich irgendwie das, was ich privat machen kann, und diese Grau-Area, da sollte ich mich einfach dran halten. Aber da sollte es keine Gesetzgebung nehmen. So. Und an sich möchte das ja eigentlich jeder haben, weil man erwartet, dass es vielleicht jeder andere gegenüber sich moralisch so verhält, dass er sagt, hey, okay, ich mache das einfach so, weil ich halte, dass es für eine gute moralische Handlung ist, das eben nicht zu tun oder zu tun, je nachdem, was dann halt eben ist. Und auch hier sagt Buchanan, Problem ist, wenn wir einfach zu viele Anarchisten haben, dann brauchen wir einfach ganz, ganz viel Staat. Und davon kann man jetzt halt halten, was man möchte. Ich glaube, wir haben eine Meinung dazu, dass es vielleicht nicht das Optimum ist, ne? Weil wenn ich dann irgendwie jetzt halt vielleicht nicht irgendwie sowas habe, wie du kannst irgendwie in der Straße furzen, sondern irgendwas, keine Ahnung, ich bin zu schnell unterwegs, weil meine Frau schwanger ist und jetzt gerade ihr Kind bekommt, und klar, sagt die Polizei dann, ja, fahr halt zum Krankenhaus so schnell wie möglich, ne? Aber wenn es halt eben nicht mehr möglich ist, dass diese Graugebiete einfach nicht mehr existieren, dann führt es, glaube ich, einfach mehr zu gesellschaftlichen Reibungen.
Würde ich auch gerne nochmal kurz einhaken, weil eigentlich würde ich dir so vom ersten Impuls her gerne zustimmen, aber dann wiederum, wenn ich mir vorstelle, dass dieser Graubereich sehr, sehr umfassend ist und selbst wenn die gemeinschaftliche Entwicklung in Richtung einer Entscheidung geht, also zum Beispiel die Gesellschaft entscheidet sich zu über 50% dazu, dass sich regelmäßig duschen ab jetzt wieder uncool ist, und um Wasser zu sparen, sollte man sich nur noch einmal im Jahr waschen oder so, dann würde ich das schon begrüßen, selbst wenn das nur von einer kleinen Gruppe ausgeht, dass es da ein autoritäres Element gibt, das der Gesellschaft dann vorschreibt, sagt, nein, 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 ihr sollt euch schon waschen. Also es wäre nett, wenn ihr ab und zu mal Wasser sehen würdet. Also.
Aber an sich ist es ja auch, du könntest ja auch umgekehrt sehen, du könntest ja auch sehen, also an sich ist ja eine moralische Regel zu sagen, dass ich das tue, ja. Du würdest ja eigentlich sagen, du möchtest in einer Gesellschaft leben, wo du nicht vorschreiben musst, du musst dich alle 2 Tage mindestens waschen.
Ja, es wäre nett, die Leute machen das freiwillig, aber wenn sie es denn jetzt wirklich nicht machen wollen, dann finde ich, es ist schon angemessen, wenn es Institutionen gibt, die Macht ausüben können, die sich auf die Fahne geschrieben haben, gewisse Wertebereiche aufrechtzuerhalten. Das hat schon seine Daseinsberechtigung, auch wenn man nicht immer genau hinter diesen Wertekonstrukten steht. Es ist zum Beispiel bei Kirchen wäre das so ein Beispiel. Es ist ja schon irgendwo für viele Menschen ein positiver Aspekt, dass es Kirchen gibt, die sich der Aufgabe verschrieben haben, den jeweiligen Glauben halt aufrechtzuerhalten in dieser Welt, auch wenn die Zahl derjenigen, die tatsächlich daran glauben, abnehmend ist. Und dann könnte man ja auch einfach sagen, so gut, Pech, dann geht das halt unter. Aber es gibt halt immer noch diese Enklaven, die das dann am Leben erhalten und die dann dieses Wertesystem irgendwie über die Zeit retten können. Und genauso ist es ja auch, dass Staaten an sich, indem sie Gesetze aufstellen, indem sie Regeln aufstellen, schaffen sie erstmal ein stabiles Wertekonstrukt, was nicht die ganze Zeit umgeworfen wird, dadurch, dass Leute spontan entscheiden, was sie jetzt gerade für ein Gesetz befolgen wollen und welches nicht. Also in manchen, also ist klar, ist halt fragwürdig, wie weitreichend muss das sein? Und da würde ich auch sagen, je weniger, desto besser. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Bereiche, die davon profitieren, wenn sie so geregelt sind, weil nicht in jeder Situation neu entschieden werden muss, welche Regeln jetzt befolgt werden.
Der Klassiker,
das öffnet spart halt auch, das spart einfach Energie auch gesamtgesellschaftlich, wenn man nicht ständig sich über sowas Gedanken machen muss.
Ganz kurzes Beispiel, das ist einfach die Einführung der Ampel. Ne? An sich könnten wir alle, und ich klaue hier das Beispiel von Michael Manga, aber ich finde es einfach sehr, sehr gut. Ja, an sich, stell dir vor, wir haben eine Kreuzung, vier verschiedene Wege und an allen vier kommt ein Auto. Und an sich könnten wir auch sagen, wir steigen alle aus und verhandeln, wer hat es jetzt am eiligsten. Ne? Können wir mal machen. Und der dann, wo wir uns darauf einigen, der hat es am eiligsten, der darf dann als erstes fahren. Natürlich dauert es viel, viel länger. Die Transaktionskosten sind extremst hoch von sowas. Und dann sagen wir einfach, wir haben eine Ampel, ist jetzt fair, nicht wirklich, aber sie ist einfach transaktionskostenarm oder minimal, sagen wir es mal so, im Vergleich zu der Alternative. Und da gebe ich dir natürlich recht. In diesen Arten lohnt es sich, beispielsweise einfach zu sagen, okay, wir haben irgendwie Verkehrsregeln und das ist ganz klar, wer jetzt halt hier Vorfahrt. Aber es gibt meiner Meinung nach auch eben viele andere. Und klar, du kannst jetzt hier immer sagen, okay, da ist es logisch, da ist es nicht so logisch. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, der Grauraum ist eigentlich das, ich würde sagen, das Gros von dem, was wir beobachten. Und das ist noch ganz letzter Punkt. Das ist natürlich auch eine Gefahr, dass an sich, und das ist ein Argument, was ich auch schon häufiger mal gebracht habe, an sich könnten wir sagen, wir machen alles, jede Handlung, ja, dass ich jetzt hier komisch mit meinen Händen rummache, demokratische Entscheidung. Darfst du oder darfst du es nicht? Jedes Mal direkt demokratische Abscheidung, dass ich hier jetzt irgendwie komische Bewegungen mit meinen Händen machen kann. Und es ist ein demokratisches System. Es ist die Frage, wie transaktionskostenarm oder reich das eben ist. Und ich glaube, das ist klar, dass da manche Abwägungen vielleicht ein bisschen eindeutiger sind und manche ein bisschen weniger eindeutig.
Ich meine, das finde ich aus dem geschichtlichen Kontext auch interessant. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die alte griechische Epoche und das Scherbengericht. Sagt euch das was?
Ja, ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht mehr genau, was hinter dem Konzept steht.
Also im Prinzip, es geht jetzt gar nicht darum, das geschichtlich zu durchleuchten, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, das war damals aus heutiger Sicht auf jeden Fall eine kleine Gesellschaft, das antike Athen. Und die hatten das System im Prinzip deshalb, weil sie sich ja alle gut kannten. Und wenn es dann Leute gab, die irgendwie Sachen gemacht haben, wo einige einfach gesagt haben, das geht nicht, dann gab es dieses Scherbengericht und dann wurde halt beschlossen, ob diese Person jetzt aus der Gesellschaft rausgekickt wird oder nicht. Also es geht einfach um so ein Ostracizing-Mechanism. Und das ist im Prinzip genau die Spannungsthematik, die wir hier diskutieren. Also du hast eine Gesellschaft, die ist auf sich eingestimmt, sei das jetzt das antike Athen oder irgendwie Muggendorf im Alpenzell, I don't know, irgendein Kaff, ja. Und die haben eine Gesellschaft. Und jetzt gibt es jemanden in dieser Gesellschaft, der auch zu dieser Gesellschaft gehört und sich auch damit identifiziert und der hat irgendwas falsch gemacht, hat irgendwie Mist gebaut. So, jetzt hat die Gesellschaft an sich mega gute Möglichkeiten, transaktionskostenarm, aber auch generell irgendwie in fairer, individuell zugeschnittener Weise diese Person zu bestrafen, in Anführungsstrichen bestrafen, einfach reprimanding, so dass diese Person checkt, okay, ich habe was falsch gemacht, darf es nicht wieder machen. Sowas wie, ja, wenn du das nächste Mal beim Bürgerfest bist, dann darfst du dich nicht mehr an unsere Bierbank setzen oder ich gebe dir keinen mehr aus oder sonst was. Ne? Und das reicht in dem Fall, in dem sich die Gesellschaft klein genug hält und die Personen sich auch alle damit identifizieren, reicht das aus, um das System zu stabilisieren. Aber wenn du halt einen Millionenstaat wie Deutschland hast und du mir sagst, deine Strafe ist, dass du dich nicht mehr an diesen Bierbank da an dem Bürgerfest setzen, dann denke ich mir so, what the fuck, Alter, das interessiert mich ja null. Hat also keine negative Konsequenz. Und das ist im Endeffekt das, worum es geht, dass wir überlegen, was sind die Mechanismen, die es auf großer Ebene schaffen, eine gewisse Einheit dessen, was man als grundlegende Wertvorstellung hat, stabil zu halten, ohne dass man es alles in Papier und Regeln fassen muss, weil das große Problem dabei ist dann, was machst du, wenn du einmal eine schlechte Regel gemacht hast? Das ist so eine grundlegende Sache, die wir aus der Perspektive der autoritären Partei dann auch mal beleuchten müssen. Weil stell dir vor, Tom ist der autokratische Herrscher und Tom hinterlässt uns jetzt irgendwelche Regeln, irgendwelche Gesetze etc. Und jetzt kann es ja sein, dass irgendeine Regel von ihm erlassen wurde, die einfach nicht gut ist. Stellt sich raus, ist nicht eine gute Regel. Jetzt hat Tom vielleicht das selbst erkannt, dass diese Regel nicht gut ist und weiß aber, er kann jetzt nicht revidieren, weil seine Position dadurch gefährdet ist, wenn er seine eigene Konsistenz vernachlässigt, verletzt. Und das ist genau die Sache, die auftreten kann, wenn du diesen immer größer werdenden Staat hast. Das haben wir auch bei Corona, denke ich, auf der ganzen Welt perfekt gesehen. Ich meine, alle haben irgendwas gemacht, aber was alle definitiv nicht gemacht haben, war zu sagen, hey, wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir sollten mal eine 180-Grad-Kehrtwende machen, weil wir jetzt mehr Daten haben und wissen, dass wir das Problem so und so viel transaktionskostenärmer lösen könnten. Aber das hat ja keiner gemacht. Und das liegt halt daran, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch darüber überlegen, hey, wie sehe ich denn dabei aus? Und ich würde sogar vermuten, dass das oft die wichtigere Überlegung ist, als die konkrete Entscheidungsfindung. Und das ist halt auch so ein Mechanismus, den wir berücksichtigen müssen. Je größer die Gesellschaft wird, die verwaltet wird, desto mehr Macht konzentriert wird, desto wichtiger wird es zu sagen, hey, wie sehe ich denn eigentlich dabei aus?
Tatsächlich ist das ein Problem, ja. Aber was für mich viel, viel das größere Problem dasteht, ist, der Raum an Möglichkeiten, die sich ergeben können, an verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten zwischen all den Individuen dieser Gesellschaft und vielleicht auch nicht Individuen dieser Gesellschaft von Objekten, ist gigantisch groß. Ja, also unzählbar unendlich groß fast schon. Und das bedeutet, ich kann hierfür nicht für jede Eventualität ein Gesetz schreiben. Ich brauche irgendwelche Maxime, anhand derer sich die Leute verhalten müssen. Naja, es kann jetzt halt sein, dass es entweder, und da können wir, also jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen, entweder ich verhalte mich Moral Community, Moral Order oder Moral Anarchist. Und das sind dann eben die Maxime, die mich dann in diesen Entscheidungsräumen begleiten können, wo eben keine klaren Gesetze vorhalten. Ne? Vielleicht nochmal, das glaube ich für mich auch nochmal ein großes Problem.
Das müssen wir noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren, weil ich meine, keiner ist ja immer Moral Anarchist. Also das steckt ja in uns allen drin und das kommt ja dann auch raus, wenn der gewisse Druck in einer bestimmten Situation besteht. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Sonntagabend nach Hause fährst und du bist alleine an der Kreuzung und da ist eine rote Ampel, dann kann es sein, dass die Wahrscheinlichkeit bei den meisten Leuten sehr viel höher ist, dass sie da drüber fahren, als wenn es Montagmorgen ist und da sind ganz viele andere Leute. Und das ist schon so ein Aspekt, den du da berücksichtigen musst. Ich meine, es kann schon sein, dass du das noch nie gemacht hast und dass du es vielleicht auch nie machen wirst, aber du wirst auf jeden Fall mehr drüber nachdenken. Und das ist ja jetzt schon ein Beispiel, was extrem schwarz und weiß ist, wo es einfach ist, okay, rote Ampel, verboten zu fahren. Mit schwarz und weiß, besser geht's ja nicht mehr. Ja? Aber sobald du jetzt diesen Prozess überträgst in alles, was irgendwie nicht so ganz eindeutig richtig oder falsch ist, ja, da sind doch alle Möglichkeiten offen. Und das ist genau das, was du ja meintest, weswegen ich das griechische Beispiel auch angesprochen habe. Wir hatten einfach ein System, wo wir gesagt haben, hey, dieser Typ hat jetzt keine konkreten Regeln gebrochen, wo wir ihn irgendwie für köpfen können, weil er irgendwelche Gesetze missachtet hat, sondern der hat einfach jetzt die letzten Monate sich so verhalten, dass ich sagen muss, bitte den nicht mehr hier haben. Und das ist so eine, das, was ich meinte mit Individualrechtsprechung. Und das ist halt was in dem großen Staatsgebilde nicht möglich ist, weil dann kommen wir in einen Willkürapparat, wo wir gut nachgemacht. Ja, also das geht nicht. Das sehen wir auch alle ein. Aber da müssen wir irgendwie was finden, wie man das auf eine verlässliche Weise stabilisieren kann, ohne dass man halt sagt, wie du vorhin meintest, wir haben eine unabzählbar unendlich große Menge an Möglichkeiten. Das heißt, es macht keinen Sinn, irgendwie anzufangen, was aufzuschreiben. Das ist gar keine Option.
Es gibt einen Aspekt, den ich nochmal jetzt aufgreifen würde, und zwar hattest du das ja vorhin schon angesprochen, dass jemand, der eine gewisse Form von Autorität ausübt in der Gruppe oder auch in der Gesellschaft, der stellt sich immer die Frage, wie sehe ich jetzt aus? Und das funktioniert aber auch in diesem Beispiel, dass jemand gegen Regeln der Gruppe verstoßen hat. Und da muss sich auch die Gruppe fragen, wenn wir das jetzt akzeptieren in dem Fall oder wenn wir das öfter akzeptieren, wie sehen wir denn dabei aus? Also das geht auch so ein bisschen in dieses, vielleicht in Richtung Broken Window Theorie, dass wenn man zulässt, dass in einer Gegend öfter Scheiben eingeschmissen werden und man repariert die einfach nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass das noch öfter dort passiert und dass die Gegend generell verfällt. Also dass das dann auch Graffitis als nächstes auftreten und sowas. Und wenn du aber das gar nicht zulässt, sondern sobald eine Scheibe kaputt geht, die inhärente Verpflichtung verspürst, das sofort zu beheben, sofort zu reparieren, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Region dann irgendwie vom sozialen Status her verschlechtert. Und genauso, das ist immer wieder diese Frage, wie sehen wir aus, wenn wir das jetzt einmal durchgehen lassen, zweimal, dreimal, viermal. Und du hattest jetzt, was die Rechtsprechung angeht, zwar ein Schwarz-Weiß-Beispiel mit der roten Ampel angesprochen, aber ja kein wichtiges. Also ich glaube, man ist sich auch gesellschaftlich relativ einig darüber, wenn es um 5 Uhr nachts passiert und da ist niemand außer dir. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es gibt ja auch Gegenbeispiele, wo das viel extremer ist. Zum Beispiel, also Ted Bundy war, was dieses Moral Society-Ding angeht, in seiner Community ja extrem vorbildlich. Und gleichzeitig war aber auch ein Massenmörder. Also und das ist halt dann so ein Aspekt, da bist du zwar in allen Bereichen deines Lebens immer vorbildlich gewesen, aber hast halt einen zu relevanten Aspekt gebrochen, der vom Moral Order Standpunkt aus und vom gesellschaftlichen Umfeld aus einfach nicht verhandelbar ist. Und dann bist du halt, egal in wie vielen Bereichen du vorbildlich warst vorher, dran und musst dran glauben.
Ja, ich glaube, man versucht hier irgendwie so ein Skalar aufzubauen, wo ich irgendwie sage, okay, wie gut verhältst du dich jetzt gesellschaftlich und das muss ich dann auf eine einzige Zahl und wenn die dann irgendwie größer als 0 ist, dann ist die grün und dann ist das subidubi und ansonsten halt irgendwie nicht, ist irgendwie schwierig. Klar, es gibt gewisse Sachen und ich meine, es ist ja auch seine individuelle Präferenz gewesen, ne? Und vielleicht, um da einen kleinen Segway zu machen, auch da gibt's, hat Buchanan im Rahmen von einem anderen Artikel sich drüber und da die Gedanken gemacht eben, was ist denn eigentlich, wenn wir unterschiedliche Präferenzen haben in unserer Gesellschaft? Und ich lehne mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und sage, dass die unterschiedlichen Individuen, die in einem Nationalstaat, die unter einer einheitlichen Gesetzgebung leben dürfen, unterschiedliche Präferenzen haben.
Stopp. Das ist ja auch so eine Sache, die extrem damit skaliert, wie eng die Gruppe letzten Endes verknüpft ist. Also, ja. Ich meine, wenn du jetzt mal davon ausgehst, du hast hier irgendwie deine lokale Filiale von, wie heißen die, Jehovas Zeugen, ne? Dann hast du in dieser 12-Mann-Truppe, hast du wahrscheinlich extrem gut aligned Präferenzen. Und das ist, denke ich, genau das Thema, auf das wir hinauskommen müssen, dass wir überlegen, okay, welche Regelstufung gibt es denn für welchen Bereich? Ich denke, dass die Problematik als solche da am besten darauf eingegangen wird, dass man überlegt, okay, in welchem Umfeld handelt ein Mensch und wie sind die Präferenzrelationen zu den anderen, die dort handeln, und darauf basierend dann zu überlegen, okay, was gibt es denn überhaupt noch für so Metaregeln, die wir da berücksichtigen müssten.
Hört ihr das? Hör ich da Subsidiarität? Ja, ich meine, darauf läuft es doch im Grundprinzip raus, oder? Und da ist halt natürlich die Frage, wie institutionalisiere ich Subsidiarität? Und eine der Sachen, wie man eben sagen könnte, ist beispielsweise die Moral Community, die Gemeinschaft. Ja, denn klar, ich könnte sagen, okay, jetzt jedes Kaff, in dem ich reinkomme, hat irgendwie seine eigene Konstitution und da steht jetzt halt irgendwie drin, das, was machst du, das darfst du machen und das darfst du nicht. Aber es ist natürlich jetzt irgendwie doof, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin mein Tourist hier mit meinem Rucksack und gehe von Unterdupfing nach Überdupfing und auf einmal muss ich halt irgendwie mich im
Kreis rechts drehen und nicht links drehen und dann, oder ansonsten werden wir halt über die Beine abgehackt, ist natürlich doof. Das ist natürlich viel, viel angenehmer, wenn ich sage, ich überlasse eben den Dupfings, was irgendwie in ihrer Community, die vielleicht ein paar hundert Leute oder sowas sind, was gewisse Aspekte des Lebens angeht. Und ich meine, das müssen wir sich nochmal aufgreifen. Wir haben halt eben beispielsweise viele verschiedene Graugebiete. Drehe ich mich jetzt rechts rum, drehe ich mich jetzt links rum, ist beispielsweise eines dieser, wo man dann sagen würde, okay, ich lasse jetzt hier subsidiär entscheiden, in welcher Gesellschaft, in welcher Gemeinschaft, herrschen welche, sag ich mal, grauen Regeln, die vielleicht nicht geschrieben sind, aber die jedes Mitglied in dieser Gesellschaft an sich kennt und sich auch dran hält, weil er sagt, das ist das Richtige, um eben das Zusammenleben in dieser Gesellschaft zu optimieren. Und ich glaube auch, die Zeugen Jehovas sind da einer der guten Beispiele. Es ist eben vielleicht wahrscheinlich semi-geschriebene Regeln. Ich glaube, die sind nicht durch deutsche Gesetzgebung oder Gerichte enforcierbar. Aber ich meine, klar, die haben auch irgendwie ihre Regeln, an die sie sich halten. Dementsprechend, ja, ist das, glaube ich, auch einer der Sachen. Und wenn man jetzt halt sagt, und wir nehmen das jetzt aber mal an, unterschiedliche Präferenzen der Individuen der Gesellschaft, das kommt natürlich nochmal oben drauf. Ja. Wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt halt vielleicht, wir finden irgendeinen Weg, diese unzählbar unendlichen Möglichkeiten der jeweiligen Interaktionen der Individuen und Objekte dieser Realität zu regulieren. Wie würdest du das machen? Weil die Annahme, Individuen haben vielleicht unterschiedliche Präferenzen, bedeutet das, nee, der eine meint, ich möchte mich gerne lieber links rumdrehen, der andere sagt, ich möchte mich rechts rumdrehen. So, und dann ist halt natürlich wieder die Frage, dementsprechend auch hier wieder, ja, Subsidiarität ist vielleicht kein schlechter Ansatz.
Weil man natürlich dazu sagen muss, dass die Zeugen Jehovas ultra autoritär sind in dem, was sie machen. Also ob man da noch von dieser Moral Community sprechen kann oder ob das nicht schon eher wirklich Moral Order ist, die halt nur wenige Leute betrifft, in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, finde ich dann schwierig.
Ja gut, Ordnung bedeutet einfach, Moral Order bedeutet einfach irgendwie im Prinzip nur Moral Community auf jedes menschliche Wesen übertragen.
Ja, aber in ideologischen Kreisen, also wenn du irgendeine Gruppe betrachtest, die für sich beansprucht, ein geschlossenes Weltbild zu haben, das sie auf alle anderen überträgt, dann stimmt das ja in deren Fall.
Ist an sich Moral Community, würde ich jetzt einfach sagen. Also du gibst jetzt einfach du verhältst dich moralisch gegenüber den anderen, weil sie demselben Glauben beispielsweise angehören. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, an sich innerhalb ihres Bundes sind sie natürlich sehr, sehr autoritär, beziehungsweise sind die Regeln auch einfach sehr strikt. Und auch hier sieht man dann natürlich, was passiert, denn hier hat man eben diese Grauzone, die sehr, sehr stark eingeschränkt ist, zumindest im Relativen zu dem, was man vielleicht außerhalb von sowas hat. Jetzt haben wir zum Beispiel, um das vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen, sowas wie High Trust Societies. Und das sind häufig ländliche Regionen, wenn man das mal als Beispiel nimmt. Und ich finde, dass die beste Verbildlichung ist für mich immer noch der Eierkasten. Ja? Und das ist eben, ich habe den lokalen Landwirt, der hat Hühner. Und er hat einfach einen Kühlschrank, der steht bei sich vor dem Hof oder vor seinem Haus. Und da kannst du einfach aufmachen, sind 10 Eier drin, 6 Eier, nimmst du halt die eine raus und die kosten einfach 2-3 Euro und die wirfst du dann einfach in so eine Blechdose rein. So, da ist niemand, der da steht und dich kontrolliert, ob du jetzt das wirklich richtig machst oder auch nicht, oder wie viel Geld du reinschmeißt, sondern man vertraut einfach drauf, zu sagen, hey, das ist jetzt hier jemand, mit dem interagiere ich auf einer nicht vielleicht täglichen Basis, aber den sehe ich vielleicht, keine Ahnung, einmal die Woche in der Kirche oder was weiß ich, hast du gesehen. Und es gibt viele Gesellschaften, wie gesagt, gerade im ländlichen Raum, so in den Alpen gibt es das häufig, wo das wunderbar funktioniert. Und jetzt ist die Frage, anhand welcher Regelungen funktioniert das, anhand welcher moralischer? Also man kann jetzt natürlich sagen, grob betrachtet, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist Moral Community, glaube ich, eine sehr, sehr starke Kraftgebung. Also da würde ich schon sagen, das ist so mein Homie, da mache ich nicht so viel. Allerdings ist es natürlich auch, ich würde fast sagen, es ist die fragilste Art und Weise, irgendwie hier was aufzusehen. Ja, weil sobald es nicht mehr mein Homie ist, verhalte ich mich vielleicht anders. Am besten sieht man das schätzungsweise irgendwie, wenn die Verbindung, die man mit einem Nationalstaat hat, vielleicht nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Ja, wenn irgendwie meine innere Flamme vielleicht nicht mehr nach, keine Ahnung, der Verteidigung des Vaterlandes oder so strebt, sondern wo ich sage vielleicht einfach gar nicht mehr so interessant für mich. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn Leute in diese Gesellschaft kommen, die eben nicht zu dieser Gemeinschaft gehören und sich nicht so zu verhalten. Buchanan nennt das In-Migration. Also er geht explizit auf dieses Beispiel ein, jetzt vielleicht nicht mit den Eiern, aber einfach nur, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Also das ist entweder Migration von Leuten, die aus anderen Teilen des Landes reinkommen und vielleicht eine andere gemeinschaftliche Werteregelung haben oder vielleicht Leute tatsächlich, die aus dem Ausland reinkommen. Und dann setzt er jetzt eben diese Parabel auf. Was ist tatsächlich, wenn hier kommt irgendjemand rein und der ist vielleicht wirtschaftlich gesehen neutral? Also es bedeutet, der kostet jetzt halt niemanden da irgendwas. Oder vielleicht ist er sogar wirtschaftlich positiv. Ja, er wirtschaftet mehr, als was es jetzt irgendwie kostet. Und was weiß ich, Steueraufwand hast du nicht gesehen. Aber trotzdem, dadurch, dass er sich nicht an die Regeln dieser Gesellschaft hält, dazu führt, dass beispielsweise in der langen Frist, und da kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das, was wir vorhin angesprochen haben, was eben diesen evolutionären Selektionsprozess angeht, dazu führt, dass beispielsweise mein Charakteristikum einer moralischen Gesellschaft schwächt. Und dazu führt, dass ich in der langen Frist einfach nicht mehr in diesem Betrachtungspunkt so kompetitiv bin als Gesellschaft. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr interessant finde. Es gibt viele Leute, die beispielsweise sagen, dass diese High-Trust-Societies dadurch sehr stark disruptiert werden. Ja? Und ich kann sagen, also es gibt bei uns tatsächlich damals ist es nicht so lange her, wo meine Großmutter herkommt, einen Fall, wo eben die hatten so einen Eierkasten und dann wurde der ständig demoliert und da wurde geklaut, also ja, die ganze Dose wurde aufgebrochen und sowas. Und natürlich alle, die Mitglieder dieser Gesellschaft, sind dadurch schlechter gestellt, weil die Eier werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Derjenige, der die Eier hat, bekommt nicht mehr sein Geld, weil was will er mit 300 Eiern, kann ja auch nichts irgendwie viel anfangen. Und außer natürlich der moralische Anarchist, ja, weil der hat Eier und Geld. Aber es ist halt die Frage, wie würde man sowas beurteilen? Ich weiß, es ist eine sehr, sehr offene und vielleicht geladene Frage, aber vielleicht fällt euch da was ein.
Ich muss sagen, jetzt mal erstes Bauchgefühl, kannst du das langfristig gar nicht verhindern. Weil ich meine, du willst ja als Gesellschaft, als Menschheit immer weiter dich entwickeln, immer mehr Fortschritt ansammeln. Und dafür brauchst du sowas wie Freizügigkeit und offene Grenzen und so weiter. Zu gewissen Maßen brauchst du es einfach. Und es wird einfach immer Anreize geben, für Leute nach oben zu emigrieren. Also das ist einfach ein starker Anreiz und das kann man individuell auch niemandem übel nehmen. Aber natürlich geht dadurch diese Vermischung der Gesellschaften stetig voran. Also das lässt sich langfristig nicht vermeiden. Und das halte ich aber nicht für problematisch, weil ich glaube, dass es relativ transaktionskostenarme Wege gibt, damit umzugehen. Und das führt halt dann dazu, dass dieser Eierkasten so gebaut wird, dass man den nicht so einfach demolieren kann, dass da halt irgendwo eine Kamera hängt, die halt wireless das überträgt, dass halt nachvollziehbar ist, wer das kaputt macht oder wer da klaut. Und ich glaube, das lässt sich dann systematisch relativ einfach lösen. Man muss es halt anerkennen, das ist, glaube ich, der schwerste Teil daran, man muss es halt anerkennen, dass diese tradierten Methoden nicht mehr funktionieren. Also das Schlimmste für die Oma, die den Eierkasten betreibt, ist, glaube ich, nicht, da eine Kamera anzuhängen, sondern sich bewusst zu machen, dass es nicht mehr so geht, wie es ihre Großeltern etc. schon gemacht haben, weil die Welt sich einfach ändert.
By the way, das war nicht bei meiner Großmutter, sondern im Baum da, aber.
Ja, aber irgendeine Großmutter hat den Eierkasten ja erfunden.
Ich würde sagen, dass es da so zwei Faktoren für gibt. Also den einen hast du genannt, nämlich den, dass man einfach die autoritäre Regelung anhebt, damit das eben durch was anderes als das Vertrauen ersetzt werden kann, nämlich durch ein gewisses Maß an Zwang und Vorsicht. Das kenne ich jetzt hier auch aus einem Beispiel, da hat jemand dasselbe Prinzip nur halt mit Honiggläsern gemacht Und das hat auch wunderbar funktioniert. Du hast für 5 Euro so ein Glas Honig kaufen können, hast das leere Glas wieder reingestellt und dann wurden da irgendwann neue irgendwann deponiert. Und das hat auch nicht lange funktioniert, bis sich da jemand bedient hat. Und die Lösung des Ganzen war, dass halt dieser Kasten jetzt eine Kamera hat, die filmt, ob jemand da was klaut oder nicht. Ist halt einfach eine Vorsichtsmaßnahme, ist natürlich auch eine gewisse autoritäre Maßnahme, auch wenn das jetzt eigentlich eher Selbstschutz ist als alles andere, aber dahinter steht ja, wenn du was klaust, dann zeige ich dich an und dann kriegst du halt gesetzliche Konsequenzen dafür. Um das zu verhindern, also wenn man das nicht möchte, wenn man nicht mehr in diese Autoritätsschiene reinfahren möchte, dann gibt es eigentlich nur einen wirklich relevanten Gegenpol dazu und das ist halt ein hohes Maß an Wertehomogenität. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir eine Binnenmigration haben in Oberbayern von einem ultrakatholischen Kaff ins nächste ultrakatholische Kaff, da ist kein Konflikt zu erwarten, weil dieser Mensch, der in die andere Gesellschaft sich integriert, der im Grunde genommen mit der Gesellschaft ein sehr, sehr starkes Wertekonstrukt gemeinsam hat. Ja, das sind alles Ultrakatholiken, die werden sich wohl untereinander irgendwie verstehen, weil die Wertebasis schon ausgehandelt ist. Und solange dieser Homogenitätsfaktor eben hoch ist, dann ist das Konfliktpotenzial, was daraus entsteht, so niedrig, wie es halt eben wird. Und der andere Faktor ist, dass man jemanden, dass jemand zuzieht, der kommt dann halt nicht aus Oberbayern, sondern aus Berlin-Kreuzberg. Und der wird dann einen Heterogenitätsfaktor darstellen, was die moralischen Werte angeht. Und der wird dann wahrscheinlich, und dafür gibt es ja das deutsche Wort, als Zugezogener bezeichnet. Also da ist ganz klar, okay, der kommt nicht von hier, der ist zugezogen. Und den identifizieren wir als Zugezogenen, weil er anders ist als wir, weil er sich anders verhält, weil er wahrscheinlich auch einen anderen Dialekt spricht und sich einfach durch diese anderen Werte und Normen von uns absondert. Und da ist dann schon ein gewisses Konfliktpotenzial erwartbar. Weil es wird de facto Reibungspunkte geben, wo Werte sich nicht gegenseitig entsprechen. Der versteht dann zum Beispiel das Prinzip der Kehrwoche nicht oder sowas. Und dann gibt es halt wieder diesen Nachbarn.
Ja, das ist Dialekt auch eine der extremst guten Art und Weisen, wie man eine Artgemeinschaft irgendwie aufstellen kann. Ja, verstehe ich. Ja, die Frage, die Buchanan hier eben aufwirft, ist eine vielleicht tiefgreifendere. Denn an sich könnte ich ja postulieren, dass es am besten ist, wenn wir, wie gesagt, Moral Order oder meine Community ist extrem groß und ich vertraue jedem und ist mehr dieser Eierkasten, okay, ja, da muss ich vielleicht eine Kamera aufstellen oder beim Honigkasten kostet mich nicht so viel. Ne? Also es gibt vielleicht andere Beispiele, bei denen eben das viel, viel schlimmer ist. Ne? Keine Ahnung, es ist, wir sehen beispielsweise in den USA, dass reihenweise die Läden ausgeräumt werden und dass viele Sachen hinter Schloss und Riegel stehen, die du dann einfach, wo du das Personal fragen musst, ob sie es dann entsperren können und so. Und ich glaube, irgendwo kommt ein Punkt, wo tatsächlich die Umgehungskosten, die Transaktionskosten sehr, sehr hoch werden dessen. Wo man sich dann fragt, okay, wie gehe ich denn damit um? Und wenn ich das vielleicht auf einer vielleicht gesellschaftlichen Ebene sage, dass das dazu führen könnte, dass eben beispielsweise die Arbeitsteilung oder vielleicht auch die Kapitalakkumulation nicht mehr so voranschreiten konnte, wie sie es eben tat, um uns beispielsweise den Wohlstand zu ermöglichen, den wir in den letzten 200 Jahren uns zugearbeitet haben oder erarbeitet haben, besser gesagt, dann hält er das tatsächlich schon für ein größeres Problem. Ist natürlich die Frage, was passieren muss, damit beispielsweise sowas eintritt. Aber ja,
das ist doch recht simpel, Simon. Also gerade in Amerika hast du einfach diese extreme Ungleichheitsproblematik. Wie ist das denn, wenn du als normaler Amerikaner dort lebst und merkst, das Land wird immer reicher und du kannst mit 2 Jobs einfach gerade so Scraping-by-Modus irgendwie durchkommen? Wenn dann noch irgendwas passiert, dass du in einer Region bist, die halt gerade ökonomisch schwächelt, dann verlierst du einen von den Jobs und dann, ja, was machst du? Was machst du, wenn du eine Frau und 2 Kinder durchfüttern musst und du weißt, okay, wenn du jetzt bis nächste Woche keine 10.000 oder was herkriegst, dann kündigt dir die Bank dein Haus. was machst du dann? Naja, dann wirst du schon irgendwie kreativ. Also das kann man dann auch niemandem mehr übel nehmen, wenn die da irgendwelche ökonomischen Gesetzmäßigkeiten halt brechen. Und ich denke, das ist schon maßgeblich ein Armutsding. Also widersprich mir ruhig, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, das ist fast nur dadurch begründet.
Ich weiß nicht, ob... Ja, vielleicht war ich einfach noch nie in der Situation, kann es nicht beurteilen und finde es schwierig, mich da rein zu versetzen. Dementsprechend bei dem Beispiel kann gut sein, aber dann stelle ich mir natürlich die Frage, was ist hier der unterliegende Faktor, wieso überhaupt diese Armut und diese sehr große Schere zwischen Arm und Reich überhaupt besteht. Aber ich kann mir natürlich jetzt auch was anderes vorstellen, ja, also keine Ahnung, um jetzt polemisch zu wirken. Es gab ja jetzt irgendwie diese Kundgebung in Hamburg, dass man irgendwie das Scharia-Gesetz in Deutschland einführen sollte. Also ich glaube, sowas wäre tatsächlich nicht optimal, um den Wachstumspfad einer Gesellschaft zu optimieren, in dem, was wir jetzt gesehen haben. Aber
halte ich für eine sehr kritische Meinung.
Ja, okay. Können wir gerne eine Folge zu machen.
Der grundlegende Mechanismus hinter beiden Dingen ist eigentlich derselbe. Also es ist immer ein Leidensdruck und das ist einmal der ökonomische Leidensdruck und das andere ist halt zum Beispiel ein ideologischer Leidensdruck, weil die Leute, die das Scharia-Gesetz fordern, die sind ja offensichtlich stark ideologisch verhaftet im Islam und weil die in einer Gesellschaft leben, die sie umgibt, die nicht derselben Ideologie, wie sie entspricht, entsteht für sie halt eine Diskrepanz und daraus ein Leidensdruck, weil sie das nicht so haben wollen. Sie wollen es ja genau andersrum haben. Und dann fangen sie an, halt kontra dieser Moral Society zu handeln, in der sie leben. Und genauso ist es bei denen, die halt zum Beispiel unter Armut leiden. Je höher der Druck von außen ist, der auf dich steigt, desto mehr bist du bereit, irgendwelche Gesetze zu opfern, die du normalerweise mitgetragen hättest, wenn der Leidensdruck nicht da wäre, nur um dich selber irgendwie zu retten, um deine Haut zu retten oder einfach nicht mehr so beschissen dazustehen. Ich meine, das allerkrasseste Beispiel ist, wenn dich jemand bedroht und dir das Leben nehmen will. Also dann bist du eigentlich bereit, alle Gesetze über Bord zu werfen, nur um deine Haut zu retten. Dann ist dir alles egal. Also dann kannst du davor der größte Pazifist gewesen sein und kannst Menschenleben als das Höchste auf der ganzen Welt gewertet haben. In dem Moment wärst du bereit, wahrscheinlich den anderen umzubringen, nur um selber am Leben zu bleiben.
Klar. Ich meine, natürlich, man muss es auch immer so sehen, diese moralischen Ordnungen bestehen nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Nein, sie bestehen, weil sich die Individuen innerhalb dieser Gesellschaft davon erwarten oder das vielleicht auch schon historisch gesehen haben, dass sie, wenn sie sich so verhalten, besser dran sind, als wenn sie sich als Anarchist verhalten. Das ist ja auch ganz klar. Es ist halt nur eben die Frage, was passiert, wenn einfach Leute reinkommen, die sich in diesem Graubereich, ja, also wenn mich jetzt halt irgendwie klaue oder töte, das ist jetzt nicht mehr der Graubereich, von dem wir hier sprechen, sondern das ist definitiv der schwarz-weiß geregelte Bereich. Ich meine, natürlich ist das der Extremfall, ja, weil ich dann sage, nicht nur über die moralischen Ordnungen möchte ich mich überheben, sondern vielleicht auch über die konstitutionell-legislativen Ordnungen möchte ich mich erheben, was natürlich nochmal ein stärkerer Ausdruck ist, als wenn ich jetzt halt nur sage, ich ignoriere die Kehrwoche.
Schlimm genug.
Schlimm genug, ja. Also kommt drauf an. Also wenn du in manchen Dörfern das machst, dann hast du die bösen Blicke der Omas für das Rest wahrscheinlich ihres Lebens sich. Ja. Aber
guter Punkt.
Aber das ist natürlich der Extremfall, ja. Und jetzt sind wir davon mal ab, dass eben hier vielleicht irgendwie auf dieser Ebene des Diskrepanz besteht, sondern beispielsweise irgendwie Japan, was eine sehr klare, strikte gesellschaftliche Ordnung hat, die aber fast nicht wirklich jetzt festgeschrieben ist. Ja, also die Art und Weise, wie ich mit jemandem interagiere, ist extremst formell und eigentlich an sich weiß jeder, der aus Japan kommt, wie er sich damit zu verhalten hat. aber das nichts davon steht jetzt halt irgendwie, oder wahrscheinlich das wenigste davon steht jetzt halt irgendwie im Gesetz drin geschrieben, aber nichtsdestotrotz hält sich jeder dran, weil sich halt irgendwie jeder davon eine gewisse Ordnung versteht. Ob das jetzt für den Außenstehenden wie uns so irgendwie jetzt sinnvoll erscheint oder nicht, ist jetzt erstmal außen vor gelassen. Für sie hat sich einfach irgendwie ergeben, dass das die größte soziale Stabilität ergibt, die zum größten sozialen Wachstum oder gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Wachstum führen konnte. Und natürlich, Japan ist eine extremst reiche Gesellschaft. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, also wenn ich mir angucke, wie viele oder welche Gesellschaften die gewisse moralische Strukturen, also Anarchismus, Ordnung und Gemeinschaft verfolgen, wie reich die eben sind, dann würde ich jetzt fast sogar einfach mal die These in den Raum werfen, dass die sich einfach eben anarchistischer verhalten, vielleicht die sind, die nicht so gut sind gestellt, zumindest wirtschaftlich, ja. Und ich meine, das ist ja, das halt, wie gesagt, Anarchismus muss jetzt halt hier nichts Schlechtes sein. Das heißt nichts, was zu kritisieren ist. Es ist halt einfach, dass ich sage, die Regeln der Gesellschaft sind für mich nicht vorteilhaft. Es bringt mir einfach nichts, mich dran zu halten. Und das führt halt eben dazu, beispielsweise, dass das Vertrauen innerhalb der Gesellschaft sinkt. Also wir haben irgendwie sowas, so Beispiele in Afrika, wo wir irgendwie extremst viel Foreign Investments haben, Direktinvestitionen aus dem Ausland, wo dann irgendwelche Sachen gebaut werden, aber einfach weil die Strukturen des Vertrauens nicht da sind, ja, irgendwelche Kühlelemente, habe ich letztens wieder einen Artikel gelesen, Kühlelemente irgendwo eingebaut worden, um zum Beispiel zu ermöglichen, dass du im Sommer irgendwo lernen kannst in der Schule, damit, ohne dass du dir das Hirn wegbritzelst. Was wurde dann gemacht? Ja, aus dem Kühlelementen wurde die Kühlflüssigkeit entfernt und wurde dann als Kochöl auf den Straßen verkauft. Das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo ich nicht das Vertrauen habe, dass das eben so genutzt wird, bringt es mir natürlich mehr, mich so zu verhalten, dass ich irgendwie sage, okay, ich bin jetzt irgendwie der Anarchist und versuche mich so zu verhalten, dass mir die Gesellschaft irgendwie dienen kann. Und das ist natürlich auch nicht verwerflich, aber führt halt eben dazu, dass die Gesellschaft als solche vielleicht nicht so optimal dasteht.
Ich sehe da auch ein Short-Term-Long-Term-Ding.
Natürlich.
Also, der Anarchist hat halt das Kalkül zu sagen, hey, jetzt gerade habe ich Hunger, ich laufe an einem Obststand vorbei und ich nehme mir das jetzt einfach und zahle dafür nicht. Und klar habe ich jetzt damit aktiv dazu beigetragen, dass meine Gesellschaft degradiert, aber ich bin ja better off, also deswegen stört es mich nicht. Und wenn du halt dann gefangen bist in dieser Loop, dass du immer wieder nur die kurze Frist vor dir hast, weil du vielleicht auch permanent am Existenzminimum bist, na, dann handelst du so. Und wenn das Kollektiv so ist, dass das generell üblich wird, dann verbreitet sich dieser Standard. Und ich denke schon, dass das wiederum ein großes finanzielles Ding ist. Also
nicht nur finanziell, es ist einfach dass der Lebensstandard, den du führen kannst in einer Gesellschaft, die auf irgendeine Art von Vertrauen setzt, ist viel, viel höher. Ja? Und natürlich, es wird immer in jeder Gesellschaft irgendwelche Leute geben, die sagen, ich versuche meinen jetzigen schnellen Nutzen zu realisieren. Auch natürlich, der ist besser gestellt, wenn sich jeder andere moralisch, ja, das ist dieses Gefangenen-Dilemma, wenn jeder andere sich irgendwie moralisch verhält, ist und einer nur defektiert die ganze Zeit, dann ist er natürlich viel, viel besser dargestellt. Ja, er kann diesen großen Fortschritt kann er mitnehmen, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, und er kann aber trotzdem noch irgendwie, ohne sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten, den Vorteil verschaffen. Das ist natürlich das Optimum. Aber wenn eben jeder sich so verhält, dann hast du eben nicht diesen großen, enormen gesellschaftlichen Aufschwung. Und das kommt halt eben dazu, dass du, keine Ahnung, Kühlflüssigkeit als Küchenöl verkaufst.
Das ist auch jetzt nur die Individualbetrachtung, weil in der Individualbetrachtung machen ja mehrere Handlungsweisen Sinn. Also wenn du dich moralisch konform verhältst, macht das Sinn, weil das umgebende System dann besser performen kann und du daraus deinen Nutzen ziehen kannst. Und sich amoralisch zu verhalten dem System gegenüber, kann halt eben deine eigene Nutzensteigerung irgendwie positiv begünstigen, weil du mehr rausziehen kannst, als du investieren musst. Aber aus einer Gesellschaftssicht und vor allem dann auch aus einer Herrschaftssicht heraus gibt es eigentlich nur eine richtige Handlungsweise. Und die ist es eben, wie in diesem Beispiel mit den zwei ultrakatholischen Dörfern, dass du sehr, sehr starke Werte und Normen hast, die homogen sind in der Gesellschaft. Weil sowohl die Gesellschaft profitiert davon, weil du eben mit einem High Trust in Interaktion reingehen kannst. Und als Herrscher profitierst du, weil du einfach weniger Reibung hast innerhalb deines Systems, um die du dich kümmern musst. Das, man kann diese Werte und Normen dann als eine Art gesellschaftliches Schmiermittel betrachten. Es läuft einfach viel runder und es gibt weniger Aussetzer, wenn alle Individuen sich auf dieselben Werte beziehen. Im Schnitt.
Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann bei so einer Beurteilung nie die Herrscherperspektive einnehmen. Ich glaube, es ist immer eine individuelle Betrachtung. Also das Ganze besteht halt irgendwie aus dem Aggregat der, nicht unbedingt aus der Summe, aber aus dem Aggregat der einzelnen Individuen, die innerhalb des ganzen Lebens liegen. Weiß nicht, aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz. Es macht es natürlich viel, viel einfacher, irgendwas in dem Land durchzusetzen, was irgendwie grob in die Richtung eines dirigierten Aufwandes geht. Ja, wenn ich irgendwie zusammen irgendwie was abstimmen muss oder wir müssen uns jetzt irgendwas schaffen, ist natürlich klarer, wenn alle am selben Strang ziehen, ist einfacher.
Zum Beispiel eben genau mit so einem Glaubensprinzip. Also solange der christliche Glauben noch die stärkste Instanz innerhalb der Gesellschaft war, hat eigentlich jeder Herrscher das für sich genutzt. Also zum Beispiel, indem er die Glaubensausprägung der Region, in der er als Herrscher eingesetzt wird, angenommen hat. Also wenn du jetzt eine protestantische Bevölkerung regiert hast, dann bist du einfach selber Protestant geworden, einfach um deine Legitimation höher zu halten. Und ansonsten wurde das ja auch immer ausgetragen, ob jetzt dein Herrschaftsbereich eben katholisch war oder protestantisch. Und das hatte den Vorteil, dass wenn du irgendeinen Befehl oder in dem Fall ist es ja ein Befehl gegeben hast, dann wusstest du immer ganz genau, auf was muss ich das begründen, was ich jetzt hier sage, damit es auch jeder versteht.
Ja.
Und wenn du das zu allgemein, also wenn du kein Fundament hast, auf das du dich beziehen kannst, jetzt in unserem heutigen Fall wäre das halt zum Beispiel dann die Demokratie oder die Wissenschaft oder so, auf die du dich beziehst. Und wenn dir das wegfällt und du musst alles komplett neu verhandeln, dann wirst du in die Verlegenheit geraten, dass du das erstens deutlich robuster aufbauen musst. Du musst sehr, sehr viel mehr argumentieren und du musst viel mehr dazu sagen, einfach um das glaubhaft zu begründen, was du jetzt machst. Das macht den Aufwand, irgendeine herrschende Tätigkeit durchzuführen, immens viel schwerer.
Ja, ist viel, viel einfacher zu sagen, für Kaiser, Gott und Vaterland und dann obiger Lobby.
Genau.
Siehst du da vorne den, in der grauen Jacke, blauen Jacke, sorry, let's go. Ja, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und das sehen wir ja auch in vielen Gesellschaften. Also die Vorzeiger sind, glaube ich, eigentlich immer die nordischen Staaten, ne? Norwegen, Schweden, Finnland oder so. Bestes Beispiel aktuell die, sag ich mal, Militärreform, die vorgeht. Ja, das ist jetzt der Beitritt zur NATO in sowohl Schweden als auch Finnland, was breite Unterstützung gefunden hatte oder irgendwelche Einführungen von, ich glaube in Schweden ist die Wehrpflicht 2016 oder so oder 2011 ausgesetzt worden. 2016 kam sie wieder unter großem Unterstützung der Gesellschaft. Ich glaube eben, das sind sehr, sehr homogene Gesellschaften, die auf eben, und ich glaube, das ist das Wichtige, auf sehr, sehr ähnlichen Werten basieren und dementsprechend auch viel, viel reibungsloser funktionieren. Ne?
Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Ich meine, hier in der Schweiz zum Beispiel haben wir eine ultra fragmentierte Gesellschaft. Also nicht nur die vier Landessprachen, sondern auch einen absolut hohen Anteil an Nicht-Schweizern, die hier leben, also including myself. Und trotzdem funktioniert es insgesamt sehr gut, weil man halt die Fragmentation des politischen Systems auch hier gut dribbelt. Ja? Also du hast halt wirklich die einzelnen Bereiche, die sozusagen permanent in Konkurrenz zueinander stehen, wer den größten Teil des Kuchens kriegt. Deswegen bemühen die sich, dass sie immer attraktiver werden für die, die da noch hinziehen wollen. Und das sorgt natürlich dafür, dass innerhalb des Landes enorme Mobilität ist. Und die Homogenität liegt halt dann nicht daran, dass man sagt, wir haben alle die gleiche Religion, die gleiche Sprache oder sonst irgendwas, sondern wir haben halt das Ziel zum Beispiel, dass wir hier wirtschaftlich erfolgreich sind und deswegen arbeiten wir zusammen. Und ich meine, das kann durchaus auch funktionieren, muss man aber wieder dazu sagen, ist natürlich auch alles eine Frage der Verbundenheit in dem geografischen Kontext. Also wenn du jetzt ein Land hast wie Deutschland, dann wirst du nie krasse ökonomische Verbindungen zwischen Hamburg und München haben, wie zwischen, I don't know, München und Rosenheim. Das ist einfach nicht möglich wegen der geografischen Distanz. Also der Münchner, der arbeitet nicht in Hamburg und der Hamburger arbeitet auch nicht in München, weil das vom Pendeln her nicht möglich ist. Aber wenn du natürlich die Schweiz anguckst, ich meine, bist eigentlich überall in unter 2 Stunden, dann sind das schon eher städtische Verhältnisse als eigentlich die eines Landes.
Und das war dann ein Kritikpunkt der Deutschen Bahn oder über was reden wir hier gerade?
Naja, es geht einfach generell darum, die geografische Distanz auch mal in Perspektive zu setzen. Weil wir sind ja in dieser gesellschaftlichen Ordnungsthematik schon öfter über den Punkt gestolpert, dass es irgendwo so einen Sweet Spot geben muss, wie groß ist denn eigentlich die Gesellschaft, die es hier noch zu verwalten gilt. Und ab welcher Größe ist eigentlich diese Unification nur noch schadend? Also die klassische Frage wäre zum Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg besser dran, ein eigenständiges Land zu sein, als Teil der Bundesrepublik zu sein. Und ich würde sagen, es würde mich sehr wundern, wenn die Antwort Nein ist.
Zumindest, dass sie vielleicht unabhängiger in gewissen Aspekten sind, beispielsweise. Ja, also wir denken häufig auch immer in entweder schwarz und weiß, entweder du gehörst beispielsweise zu Deutschland oder halt eben nicht. Und ich glaube, Deutschland ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht dran, einfach durch die Föderalität. Aber einfach zu sagen, dass es gewisse Grade der Zugehörigkeit gibt. Ja, ich kann ja sagen, okay, Bildung oder so, okay, das gehört jetzt hier irgendwie schon in den Tätigkeitsbereich des jeweiligen Bundeslandes. Und Gleiches könnte man für viele andere Sachen sagen, was dann natürlich auch wieder fiskalpolitische und ökonomische und was weiß ich, Implikationen mit sich hält. Wo ich dir aber natürlich auch vollkommen recht gebe, dass hier auf dem Spektrum wahrscheinlich definitiv noch einen Steigungsgradienten hin zu mehr Unabhängigkeit gibt.
Ja, die Frage ist, wer würde zuerst die Monorail bauen bei sich? Und ich glaube, Bayern alleine würde schneller den Infrastrukturausbau durchsetzen als Bayern innerhalb von Deutschland.
Beispielsweise, ja. Wobei man könnte sagen, die deutsche Monorail ist in Wuppertal, aber das ist jetzt natürlich Stellthese. Ja, vielen Dank euch Jungs. Ich glaube, das Thema würde noch 100 weitere Stunden zulassen, denn es ist im Prinzip ein allumfassendes Thema Kooperation innerhalb einer Gesellschaft. Ich wollte es aber nochmal angesprochen haben. Ich fand die Aufsätze von James Buchanan sehr, sehr anregend dahingehend, dass sie sehr, sehr generell sind und man viele verschiedene Sachen da unterbringen kann. Falls ihr, liebe Zuhörer, irgendwas habt, was euch im Rahmen dieser Diskussion aufgefallen ist, wo ihr sagen würdet, Mensch, das würde mich mal interessieren, wenn ihr euren Hirnfurz dazu geben würdet, gerne Bescheid sagen. Wir sind auf vielen verschiedenen Arten und Weisen erreichbar. Instagram, schreibt uns eine E-Mail, ganz boomermäßig. Oder vielleicht auch einfach hier auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Folgt uns auf unseren Kanälen, freut uns immer, interagiert mit uns. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.